Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ich begrüße Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Weiter für Sie am Mikrofon Susan Sari. Wir reisen in diesem zweiten Teil nach Rumänien zu einem Palast der Superlative. Wir hören außerdem live mitten in der Zeit der Kirschblüten Neues aus Japan und wir reisen nach Mont-Saint-Michel in Frankreich. Ich freue mich aber gleich erstmal zu meiner Kollegin Daniela Wiesler zu schalten, die gerade für uns live in Japan ist. Japan ist für viele Menschen ein Sehnsuchtsziel. Das liegt nicht nur, aber vielleicht auch am sehr guten Essen. Nicht umsonst hat die UNESCO die japanische Küche, die Küche Japans, in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Aber generell zieht Japan mit seiner faszinierenden Mischung aus uralten Traditionen und hypermoderner Technik und Architektur seit jeher viele Reisende an. Im Moment aber boomt es als Reiseland besonders. Die Zahlen steigen immer weiter und gerade jetzt im März zur Kirschblütenzeit ist die Hauptreisezeit für Menschen aus aller Welt nach Japan, um sich dieses kurze, aber zauberhafte Spektakel anzusehen. Meine Kollegin Daniela Wiesler ist aber nicht nur aus diesem Grund in Japan, sondern sie hat ein besonderes Jubiläum zu feiern, denn vor genau fast 25 Jahren ist sie 2 Jahre nach Japan gegangen und deshalb ist ihre Reise gerade nicht nur eine Recherchereise, sondern auch eine Reise in die Vergangenheit. Und ich erwische sie jetzt gerade in Tokio, richtig?
Genau, bei uns ist es jetzt schon dunkel. Es sind ja 8 Stunden Zeitverschiebung und wir haben wieder einen vollen, aufregenden Tag schon hinter uns.
Was ist denn jetzt neu in Tokio, wenn Sie das so vergleichen mit Ihren Reisen vor 25 Jahren? Was haben Sie denn jetzt schon beim Ankommen erlebt?
Oh, ganz, ganz vieles. Hier wird ja permanent gebaut und vielleicht starten wir beim Beginn unserer Reise. Was beim letzten Besuch noch nicht da war, ist Shibuya Sky. Das ist eine riesige 360-Grad-Aussichtsplattform im 47. Stock eines Wolkenkratzers, also eine riesige Dachterrasse auf dem höchsten Punkt des ganz zentralen Stadtteils Shibuya gelegen. Und bei der hat man dank riesiger Glasflächen mit Open-Air-Rolltreppen 230 Meter über der Stadt das Gefühl, dass man wirklich in den Himmel fährt. Und da sind wir nach durchgeflogener Nacht mit Jetlag, ohne zu schlafen, direkt nach der Landung hin. Da hat man die beste Sicht auf diese Scramble Crossing, also diese Kreuzung, die kennt man von überall, wo bei Grünphasen hunderte von Menschen kreuz und quer über die Kreuzung hasten, unter diesen unzähligen blinkenden, lauttönenden Neonreklamen. Und dieser Spot da oben, der ist auch bei Instagram sehr beliebt und deswegen ist das von Wochen vorher ausgebucht. Aber wir haben einen Nachmittagstermin ergattert und dann waren wir da oben und sind wirklich 4 Stunden geblieben, um wirklich alles mitzunehmen. Also sowohl die in der Sonne, dieses Licht, dieses Meer der Häuser zu sehen, dann beim glühenden Sonnenuntergang und das nächtliche blinkende Licht am Meer. Also wir konnten uns einfach überhaupt nicht satt sehen. Und man kann da wirklich in alle Richtungen sehen, den Eiffelturmartigen rot-weißen Tokyo Tower, Tokyo Sky Tree und sogar bis zum Fuji, wenn man Glück hat, bis zum Berg Fuji. Und dann diese, ja, so mittendrin zu sein in dieser brodelnden Stadt, die mal unsere Heimat war, das war schon ziemlich berührend und auch ein bisschen überwältigend. Deswegen sind wir da so lange geblieben. Ansonsten gibt es immer wieder neue Dinge, große wie ganz kleine, verrückte Dinge. Der neueste Schrei ist jetzt Erdbeerkuchen aus der Dose, also wie so eine Coca-Cola-Dose, durchsichtig, aus der man dann Erdbeersahnetorte mit super frischen Erdbeeren löffelt. Jetzt haben wir gerade Erdbeersaison, warum auch immer, denn das Klima ist ja vergleichbar mit unserem, aber und hier wird eh alles in riesigen Treibhäusern gezüchtet. Aber jetzt ist Erdbeersaison und dann trifft man sich in den Treibhäusern und erntet und isst. Und es gibt überall Erdbeertörtchen, riesige Erdbeerstapeltorten. Und es gibt in einem ganz neuen Café im edlen Stadtteil Ginza, kriegt man so sündhaft teure Kuchenkunstwerke. Die dank Magnetkraft kommen so fliegende kleine Teller, die wie fliegende Untertassen so reinschweben, mit Erdbeerkuchen drauf.
Das muss ich vielleicht einfach nochmal gerade rückfragen. Kuchen, UFO-Teller. Und tatsächlich habe ich auch gelesen, dass es Trend ist, dass es ganz außergewöhnliche Cafés gibt, wie zum Beispiel Cafés, bei denen man Tiere streicheln kann. Ist das so ein Trend, der Ihnen auch immer wieder auffällt in Japan?
Ja, viele Japaner können sich ja wegen der Platzprobleme und der hohen Pendelzeiten keine Tiere leisten. Deswegen gibt es seit einiger Zeit schon überall Cafés, in denen man eine Runde mit Tieren kuscheln kann. Da gibt es Katzencafés und Hundecafés. Es gibt auch Eulen, Schildkröten, Schlangen. Und der neueste Schrei sind Capybara-Cafés. Das sind diese wirklich sehr hübschen Wasserschweine, diese riesige Meerschweinchenart. Und man kann für eine Stunde in einem Raum Kaffee trinken und mit den Capybaras kuscheln. Wir haben das nicht gemacht, aber davon gibt es jetzt schon mehrere in Tokio. Also das ist total der Trend. Und natürlich ist es total voll hier gerade. Man muss alles wirklich am besten online reservieren. Aber wohin man ganz einfach so und kostenlos kann, ist wirklich ganz frisch. Seit 3 Wochen gibt es in Tokio in Shinjuku die größte Projektions-Mapping-Show, eine Videoprojektionsshow der Welt. Die hat es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Das wird jetzt immer nach Einbruch der Dunkelheit bis 9 Uhr wird auf den Hochhäusern des berühmten Tokioter Regierungsgebäudes eine Art Lichtshow projiziert. Am Wochenende jetzt auch immer mit Spezialshow Tokio Concerto, ein visuelles Konzert. Und da sieht man kostenfrei ein ganz dramatisches visuelles Konzert zum neuesten Song der berühmten japanischen Sängerin Emi mit so Projektionen aus der Geschichte Japans, mit Naturmotiven, Vollmond, Fuji und natürlich fliegenden Kirschblütenblättern. Und wo wir bei digitaler Kunst sind, ganz, ganz neu ist jetzt das Mori-Gebäude, das jetzt höchste Gebäude Japans mit 330 Metern, Teil des Asabudai-Hills. Das ist das jüngste Stadtviertel Tokios. Ein ganz kühner architektonischer Wurf mit viel Grün und Dachgärten, so als modernes, urbanes Dorf gestaltet. Und da ist jetzt vor wenigen Wochen das Digital Art Museum Teamless Borderless wiedereröffnet worden, mitten in der Stadt.
Hört sich nach ganz viel visueller Technik an, aber was ist genau das Digital Arts Museum? Was kann man dort sehen?
Das ist super spannend. Es geht, wie der Name schon sagt, um digitale Kunst. Und TeamLab ist ein internationales KünstlerInnen-Kollektiv, das übrigens im Sommer 25 auch einen Ableger in Deutschland eröffnet, in Hamburg. Und dieses Kollektiv besteht aus bildenden Künstlern, Informatikern, Mathematikern, Webdesignern, Robotikern, Architekten und Ingenieuren. Und dieses Kollektiv hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam das Zusammenwirken von Kunst, Wissenschaft, Technologie, Kreativität und der Natur zu erforschen und das auch zu vermitteln. Und das hat auch ein Schwestermuseum, das TeamLab Planets, da waren wir auch. Das ist sehr ungewöhnlich. Das Konzept bei TeamLab ist, es soll so ein immersives Erlebnis für den ganzen Körper vermitteln. Kunst ist ja bisher klassischerweise, wurde ja meist über das Visuelle vermittelt. Und hier soll wirklich mit allen Sinnen in diese digitale Welt eingetaucht werden und mit ihr interagiert werden. Und bei TeamLab Planets ist es so, dass man wirklich barfuß reingeht. Also man zieht die Schuhe aus und die Socken, das ist in Japan besonders ungewöhnlich, weil hier läuft man nie barfuß. Also auch wenn man im Restaurant die Schuhe auszieht im Sommer oder im Schrein, hat man immer Socken dabei, die man dann anzieht. Hier zieht man die Schuhe aus, barfuß, läuft man dann erstmal durch so einen dunklen Tunnel, so eine Art Strom, Wasserstrom in warmem Wasser aufwärts, sodass die ganze Aufmerksamkeit wirklich in den Füßen ankommt. Dann wartet man durch kniehohes Wasser, auf der so Koi-Karpfen projiziert werden. Die schwimmen um einen herum und wenn sie die eigenen echten Beine im Wasser treffen, dann lösen sie sich so auf in rosa Kirschblüten, wo die Blätter dann so durchs Wasser fliegen. Oder man liegt auf dem Boden und badet in so einem digitalen Blumenmeer. Und mein Highlight war das unendliche Kristalluniversum. Das ist ein Raum mit tausenden LEDs, die von der Decke hängen und spiegeln, sodass man sich wirklich, wirklich verlieren kann in einem scheinbar unendlichen Lichtermeer beim Durchgehen. Und das Konzept von diesem Kunstwerk ist, man wollte eine moderne, dreidimensionale Version des Pointillismus schaffen. Also das war ein ganz beeindruckendes Erlebnis.
Das glaube ich. Und das lassen wir musikalisch erstmal ein bisschen nachklingen.
Thank you.
Meine Kollegin Daniela Wieser, die ist gerade in Japan und ist uns zugeschaltet aus Tokio. Und lassen Sie uns nochmal festhalten, Japan ist ja ein Land, in dem die Themen Technik, Digitalisierung und auch Robotik sehr vorangetrieben werden. Es gibt, das habe ich aber auch gesehen, dort sogenannte Robotercafés. Es gibt, und das habe ich tatsächlich auch gelesen, dort sogenannte Robotercafés.
Wir waren im Dawn Avatar Robotercafé, in dem man wirklich richtig mit diesen weißen, rundlichen Orihime-Robotern interagiert. Die haben so einen runden Unterkörper, die kommen dann an den Tisch geschwebt, man bestellt und plaudert wirklich mit denen. Das ist ja an sich schon besonders, aber warum mich dieses Café so hingerissen hat, weshalb wir überhaupt da waren, ist die größere Idee dahinter, nämlich diese Roboter werden alle von Menschen gesteuert, dass die einzige Möglichkeit ist, zu arbeiten und mit anderen Menschen zu interagieren, weil sie das Haus nicht verlassen können, weil sie schwer erkrankt sind an Krebs, an MS, weil sie Behinderungen haben, weil sie Angehörige pflegen müssen. Und sie steuern diese Roboter von zu Hause oder aus dem Krankenhaus, sozusagen Robotik Home Office. Und das Konzept hinter diesem experimentellen Café ist Inklusion tatsächlich und der Wunsch, diese Menschen sozial zu beteiligen, ihnen wieder mehr Selbstwirksamkeit zu geben und durch den Einsatz von Technik. Und das gefällt vielen Menschen. Das ist in Japan, dass sich mit dem Thema Inklusion gerade von Menschen mit Behinderung lange Zeit schwer getan hat, eine wirklich besondere Sache.
Also in jeglicher Hinsicht ganz, ganz viel neue Technik, auch sehr viel digitale Kunst, ganz besondere Architektur. Aber wie sieht es mit den traditionellen Dingen aus? Was haben Sie da gemacht? Was empfehlen Sie anderen vielleicht, die nach Japan reisen?
Also was man unbedingt machen muss, ist einmal in einem Ryokan, in einem traditionellen japanischen Gasthaus oder Hotel zu übernachten. Wir waren da 2 Stunden Richtung Westen zum heiligen Berg Fuji. Das machen auch viele Japanerinnen und Japaner mit dem Bus oder Zug. Da fährt man dann in so ein ländliches Gebiet, in den Wald um Fuji, der ist ja auch weltberühmt. Und wenn man in so einem Ryokan ist, da geht es darum, wirklich ganz viele Regeln zu beachten. Das muss man sich vorher klar machen. Das Hotel hat bei uns, glaube ich, 3-mal rückgefragt per Mail, ob auch klar ist, dass wir ganz pünktlich ankommen müssen um 3 Uhr und ob klar ist, dass wir ganz pünktlich Abendessen müssen um 7 Uhr, weil danach gibt es nichts mehr. Also wenn die Guidin, die Ausländer kommen, ist man schon so ein bisschen aufgeregt im Hotel. Weil man darf auf gar keinen Fall zum Beispiel die Toilettenschuhe, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, man darf auf keinen Fall mit Schuhen ins Zimmer gehen. Und man darf, wenn man dann Schlappen anhat, darf man nicht mit den gleichen Schlappen in die Toilette gehen, sondern da gibt es Toilettenschlappen.
Also extra
man muss
Schlappen,
also seine Schlappen
für
jeden ausziehen Raum. Und die extra Schlappen umziehen. Und wenn man morgens geweckt wird, dann sollte man sich schon mal vorher den Wecker stellen, weil das japanische Frühstück wird ins Zimmer gebracht. Und es ist wirklich so, klopfen, Tür auf, die kommen rein, nehmen die Futons, auf denen man geschlafen hat, die werden dann eingerollt, in den Schrank geräumt und man sitzt dann noch so halb schlafend, kriegt das Essen hingestellt. Und noch eine letzte Sache vielleicht. Es gibt Onsen-Hotels, also Onsen sind diese heißen Bäder mit Rotemburos, auch das sind Bäder im Freien. Und da muss man darauf achten, dass man sich vorher wäscht und abseift und dann geht man sauber sozusagen in dieses Bad mit anderen. Und wir hatten ein Bad wirklich auf dem Dach des Hotels, dass man diesen super heißen Wasser ganz entspannt und hatte dann den Blick auf den Fuji. Also das war so ein wunderschönes Erlebnis und das sollte man unbedingt tun, wenn man in Japan ist.
Klingt wirklich nach einer ganz, ganz besonderen kulturellen Erfahrung, die man machen kann in diesen Ryokan-Hotels. Und jetzt ist ja eine ganz besondere Zeit, in der Sie dort sind, die Kirschblütenzeit. Wie wird das in Japan begangen?
Große Aufregung. Also in allen Sendern, in allen Zeitungen gibt es Vorhersagen. Wann ist die Kirschblüte wo und in welchem Prozent, welchem Blütegrad haben die Blüten jetzt gerade? Also von japanisch Sakura no Kaika, die ersten Knospen, bis zur vollen Blüte, Mankai werden die genannt. Und dann kann man den Blüten nachreisen vom Norden in den Süden. Das ist immer so Ende März, Anfang April, rund 2 Wochen. Dieses Jahr ist es früher wegen des Wetters und wir haben Glück, Tokio soll dieses Jahr die erste Stadt in Japan sein, wo die Kirschblüte zu sehen sein wird. Ab dem 20. gibt es schon die ersten Knospen, dann nach einer Woche dann die volle Kirschblütenmanie. Und Kirschblüte ist wirklich Thema in allen Gesprächen, in unzähligen Gedichten, in allen Schaufenstern gibt es die Dekoration. Man verabredet sich zum Hanami, also Hana heißt Blume, Mi heißt Schauen, also zur Blütenschau. Da sitzt man dann unter Kirschbäumen in der Stadt auf blauen Plastikplan. Da zieht man sich auch die Schuhe vorher auf, da geht man nicht drauf. Diese Plastikbahn gibt es überall zu kaufen. Und das ist ganz schön, weil eigentlich sind Japanerinnen und Japaner in der Öffentlichkeit immer so zurückhaltend, aber bei Kirschblüten, bei Hanami nicht. Da sitzt man dann wirklich gemeinsam mit Familie, Freunden, Arbeitskolleginnen und Kollegen. Es wird gefeiert, getrunken, gelacht, Karaoke gesungen. Auch auf dem Friedhof hier gibt es solche Kirschblütenfeste. Und es gibt überall Feste auf den Straßen. Auch da gibt es Hanami-Menüs, das dann alles in Kirschblütenform geschnitzt. Und zum Beispiel im alten Park, im Rikugien-Park, der schon im Jahr 1700 angelegt wurde als Wandelgarten für den Shogun Tokugawa, so richtig, wie man sich das vorstellt, mit Teichen und Teehäusern. Da gibt es so eine uralte Trauerkirsche, so eine riesige Kirsche, die so hängende Zweige hat. Die wird dann angestrahlt, rosa, und es gibt da überall Verkaufsstände, wie so ein kleines Volksfest. Und einer der berühmtesten Traditionsorte zum Hanami in Tokio ist das Boktai Sakura Matsuri. Matsuri heißt Fest, das ist in der Nähe des Tokyo Sky Trees. Und da hat man schon vor 400 Jahren, da hat der 8. Tokugawa-Shogun Yoshimune entlang des Sumida-Flusses Sakura, also Kirschbäume, anpflanzen lassen. Und zwar wirklich hunderte über Kilometer das Ufer entlang. Und die werden jetzt dann in der Hauptblütezeit abends angestrahlt. Es gibt Stände sowie Geisha-Teehäuser. Und wenn man es schafft, ein Boot zu mieten, dann kann man unter diesem Blütenmeer nachts im rosa Lichtschein mit seinem Liebsten oder seiner Liebsten unter Kirschblüten rudern und Hanami aus dem Boot machen. Und vielleicht der Hintergrund des Ganzen noch kurz, diese zarten Kirschblüten, die gelten ja als das Symbol für Schönheit und Vergänglichkeit in Japan. Darin spiegelt sich dieses buddhistische Konzept in der japanischen Kultur, Mono no Aware, also grob übersetzt sozusagen das Pathos der Dinge, das sowohl die Schönheit als auch die Sterblichkeit anerkennt, die ja unserem Leben innewohnt. Und das gilt jetzt besonders in dieser Zeit. Es endet im März das buchhalterische Jahr, im April fängt es neu an, es endet das Schuljahr gerade jetzt. Und damit auch eine Zeit, in der Absolventen nach ihrem Abschluss in die Arbeitswelt eintreten. Also es ist so eine Zeit, wo ein Kapitel endet des Lebens und der nächste anfängt. Und im Japanischen gibt es dieses Wort Natsukashi, das ist diese Nostalgie, die von Glück und Traurigkeit geprägt ist. Und die Kirschblüte, die verkörpert genau das eben, diese nostalgische Wehmut, weil sie ist so zart und so wunderschön, aber so vergänglich. Und deswegen geht es darum, das Leben zu feiern, solange sie da ist, und dann so nostalgisch zu betrauern, wenn es vorbei ist, mit der Kirschblüte und mit allem im Leben.
Eine ganz, ganz besondere Zeit, in der einfach auch so ein wichtiger Teil dieser Kultur sich in Form von Blüten und in Form von ganz vielem, was da zwischen den Zeilen passiert, zeigt. Vielleicht noch eine letzte Frage, Frau Wieser. Sie sind jetzt noch ein paar Tage da. Was haben Sie neben den Kirschblüten, was haben Sie noch vor?
Oh, ich freue mich sehr. Ich werde einen Kintsugi-Kurs machen. Es gibt ja die japanische Philosophie, das ästhetische Prinzip des Wabi-Sabi. Das sieht die Schönheit auch in der Einfachheit und vor allem in der Imperfektion, in der Unvollkommenheit. Und Kintsugi ist eine jahrhundertealte japanische Reparaturmethode für Keramik. Da werden zerbrochene Schalen oder Vasen oder Teller werden bei Kintsugi mit so japanischem Naturlack, Urushi heißt der, geklebt und dann wieder zusammengefügt, und dann werden die Risse mit echtem Gold veredelt, sodass man diese wie goldene Adern so auf den Schalen sieht. Und das Prinzip, das ich so wunderschön wertschätzend finde, kann man halt auch auf den Menschen übertragen, dass wir uns nicht schämen müssen für die dunklen Dinge, die uns passiert sind im Leben, sondern dass es eigentlich die so wertvollen Risse und Brüche in unserem Leben sind, die uns so besonders und einzigartig machen. Und deswegen freue ich mich so unendlich, das zu lernen, wie man das tatsächlich macht, dieses Kintsugi, und dann bestimmt auch noch mal länger davon zu erzählen.
Und all diese metaphorischen und tatsächlichen Eindrücke frisch aus Japan zur Kirschblütenzeit von meiner Kollegin Daniela Wiesler, denen lauschen wir musikalisch aus Japan noch einen Moment nach. Von Japan geht es weiter nach Rumänien, genauer gesagt zu absolutem Gigantismus in Bukarest. Auf einem Hügel in der ansonsten flachen Hauptstadt Rumäniens steht nämlich das bis heute größte Verwaltungsgebäude Europas, der heutige Parlamentspalast Rumäniens. Bauen ließ ihn ab Mitte der 1980er Jahre der gefürchtete Diktator Nicolae Ceaușescu, der die Fertigstellung aber nie miterlebte. Im Dezember 1989 wurde er gemeinsam mit seiner Frau Elenea hingerichtet. Bis heute bleibt das 330.000 Quadratmeter große Monstrum aus Zement, Stahl und Marmor, aber mit seinen Superlativen unübertroffen. 3 Milliarden US-Dollar Baukosten, 20.000 Bauarbeiter, 700 Architekten, 5.100 Räume, 200 Toiletten, 1 Million Kubikmeter Marmor, 3.500 Tonnen Kristallglas, tausende Kronleuchter, um nur einige Superlative zu nennen. Mein Kollege Cornelius Wüllenkämper hat diesen ironischerweise Palast des Volkes getauften Megabau für uns besucht. Noch heute tagen in einem Teil des Komplexes die Abgeordnetenkammer und der Senat Rumäniens. Unsere Tour führt aber nicht durch deren Arbeitsräume, sondern durch die bis zu 2200 Quadratmeter großen Prunksäle und mit Marmor, Gold und Seide ausgekleideten Repräsentationsräume des Parlamentul Parlamentului, wie Ceaușescus monströser Palast offiziell heute heißt. Bevor es hineingeht, hören wir aber erstmal, was auf der Straße vor dem Palast so los ist.
An diesem Frühlingsmorgen haben sich vor dem Parlamentspalast am achtspurigen Boulevard der Freiheit tausende Taxifahrer versammelt, um gegen die mangelnde Besteuerung ihrer Konkurrenz von Uber und Co. zu demonstrieren.
Korruption gibt es überall, bei jedem. Aber hier, denke ich, läuft das womöglich auf höchster Ebene ab. Wer weiß das schon? Ich bin ja nicht da drin, sondern bleibe auf der Straße. Ich bin Taxifahrer und weiß nicht, was die da oben treiben.
Meint Taxifahrer Simon, zieht an seiner Zigarette und blickt auf die Fassade des auf einem Hügel thronenden Palastes. Anders als zur Zeit seiner Entstehung sind heute lautstarke Demos und offene Kritik erlaubt. Der in den 80er Jahren vom rumänischen Diktator Nicolae Ceaușescu beauftragte Bau stand damals und steht für manchen bis heute für die Abgehobenheit der Macht, für Prunksucht und Gigantismus. Heute beherbergt der Palast, dessen Ausmaße alle Vorstellungen sprengen, unter anderem die beiden Kammern des rumänischen Parlaments und zählt zugleich zu einem der beliebtesten Ziele für Besucher aus Rumänien und außerhalb. Hat man einmal die Sicherheitsschleuse passiert, wird man sogleich verschluckt von der Aura des Ortes, der einzigartigen Akustik und einer Architektur, die vor allem einschüchtert. Man fühlt sich klein, sehr klein. Der Palast des Volkes, so die ursprüngliche Bezeichnung, gleicht einer Kathedrale der Macht.
Als ich hier angefangen habe, war es ziemlich schwierig für mich. Ich musste ständig meine Kollegen fragen, wo ich gerade eigentlich bin. Es gibt keinen Plan von diesem Gebäude. Zuerst sieht scheinbar alles gleich aus, aber mit der Zeit findet man sich dann zurecht.
Anna Maria Copu ist 1997 in Bukarest geboren und studierte Kommunikationswissenschaftlerin. Seit 3 Jahren führt sie hauptberuflich Besucher durch die Galerien, Hallen und Säle des Palastes. 5.100 Räume sollen es insgesamt sein, aber so genau weiß das niemand. Jedenfalls werden wir nicht alle besichtigen, versichert Anna Maria Copu augenzwinkernd und bittet in den ersten Saal der Superlative.
Just one moment.
Wir betreten die Rossetti-Halle, ursprünglich als Konzertsaal konzipiert. Der Boden aus Kirschholz knarzt, der Stuck aus 8-karätigem Gold funkelt an der Decke. Es ist ein wenig so, als betrete man eine Märchenwelt.
Der Rossetti-Saal ist im Art Deco-Stil gestaltet. Das sieht man vor allem in der Mitte der Saaldecke. Dort hängt eines der spektakulärsten Elemente des ganzen Gebäudes. Der größte aller Kronleuchter. Er ist komplett aus Kristallglas, das in Mediasch in Siebenbürgen hergestellt wurde. Der Leuchter wiegt 5 Tonnen. In seinem Inneren gibt es eine begehbare Kammer, die vom Stockwerk darüber zugänglich ist. Da haben 4 Leute Platz zur Wartung. Im ganzen Palast sind insgesamt 3500 Tonnen Kristall in 2800 Kronleuchter verbaut. Alles hergestellt in Mediasch.
Made in Mediasch in Romania and all of them are placed inside the building.
150.000 Glühlampen sorgen im Palast für Licht. Sie werden nun immerhin nach und nach durch Energiesparlampen ersetzt. Neben den exorbitanten Stromgebühren kostet auch die Beheizung des Monsterpalastes den rumänischen Staat monatlich ein kleines Vermögen. Beim Rundgang durch den baulichen Gigantismus drängt sich schnell die Frage auf, auf wessen Idee ist all das gewachsen? Als der rumänische Diktator Nicolae Ceausescu von einem Staatsbesuch in Nordkorea zurückkehrte, so heißt es, war er vom Ehrgeiz beseelt, dass das Bukarester Haus des Volkes in seinen Dimensionen den nordkoreanischen Palast übertreffen sollte. Die Fantasie Ceausescus wurde ab 1985 dann zur Wirklichkeit.
The contest was won by an architect, a young woman, Anca Petrescu.
Den Architektenwettbewerb hat damals eine junge Frau gewonnen, Anca Petrescu. Sie war gerade einmal 29 Jahre alt. Man suchte dann den sichersten Standort für den Palast, der 1977 hatte ein desaströses Erdbeben Bukarest erschüttert. Die Wahl fiel auf den Arsenalhügel. Das Problem war nur, dass hier das wunderschöne Altstadtviertel namens Uranus stand, in dem 50.000 Menschen wohnten. Die hat man kurzerhand in andere Wohngegenden von Bukarest umgesiedelt. Als 1985 dann der Abriss der Altstadt vollbracht war, begann der Bau des sogenannten Haus des Volkes. Petrescu leitete also mit 35 Jahren eine Baustelle mit 700 Architekten und 20.000 Arbeitern, die in drei Schichten rund um die Uhr 7 Tage die Woche arbeiteten.
Soldaten der rumänischen Streitkräfte und auch Häftlinge wurden als Zwangsarbeiter zum Bau eingesetzt. Zeitweise flossen 40% des Bruttosozialproduktes des verarmten Landes in den Bau. Das Volk darbte, der Diktator baute. Und so gilt der Palast manchem bis heute als monströse Metapher für maßlose Tyrannei.
During that period, especially in the 80s, when
beim Baubeginn in den 80er Jahren wollte Nicolae Ceausescu zugleich Rumäniens Auslandsschulden kappen. Nächtliche Stromsperren wurden verhängt, Heizkraftwerke wurden vom Netz genommen, um das finanzieren zu können. In den Läden gab es kaum noch Nahrungsmittel zu kaufen und die Bevölkerung war absolut nicht begeistert davon. Der Bau eines solchen Gebäudes hat die Stimmung damals sicher nicht verbessert. Die Leute waren unzufrieden, durften das aber nicht äußern.
Most probably the people weren't pleased with what was happening, but they didn't have anything to say about that.
Meint Anna-Maria Kopo, während wir eine breite Marmortreppe hinaufsteigen, die uns auf die Ebene der heutigen Parlamentskammern führt. 5 Stockwerke umfasst das Gebäude insgesamt. Es erhebt sich bis 68 Meter in die Höhe und geht bis 65 Meter Tiefe in die Erde. Die Kellergeschosse sind bis heute von allerlei Geschichten und Gerüchten umrankt.
So maybe it's best to not say anything about that.
Anna-Maria Kopu kichert verlegen. Betreten hat sie die Untergeschosse noch nie. Dem Vernehmen nach befinden sich hier neben Tiefgaragen und Lagerräumen auch ein Netz an Atombunkern. Was sich in den übrigen Teilen des Kellers befindet, scheint ein gut gehütetes Geheimnis zu sein. Sind es etwa die Geister der Vergangenheit, wie später während des Besuchs augenzwinkernd kolportiert wird, die Ceausescus etwa, die die Fertigstellung des Baus nie erlebten, weil sie zuvor während der rumänischen Revolution im Dezember 1989 im Schnellverfahren verurteilt und hingerichtet wurden? Der Palast lädt seit jeher zum Fantasieren, Gruseln und natürlich zum Staunen ein.
This is one of the most important sections of the gallery.
Wir sind jetzt in einem der wichtigsten Teile der Erdgeschossgalerie. Von hier aus erreicht man die größten Veranstaltungssäle und auch den Haupteingang des Palasts. Die Galerie ist 150 Meter lang und 18 Meter breit. Die 3 Abschnitte sind durch diese großen Schiebetüren aus massiver Eiche voneinander getrennt. Alles handgeschnitzt. 900.000 Kubikmeter Holz wurden hier verbaut, ausschließlich aus Rumänien. Die gesamte Galerie hier ist mit Marmor ausgekleidet. Und wenn wir schon dabei sind, im Gebäude wurden rund 1 Million Kubikmeter Marmor verbaut. Alles aus Rumänien.
Of 1 million Kubikmeters of marble. All brought from Romania.
Ein Superlativ jagt hier den nächsten. 1 Million Kubikmeter Marmor? Das entspricht einem Marmorkubus von 100 Metern Höhe, 100 Metern Breite und 100 Metern Länge. Das lässt sich in Aufwand und Irrsinn an den Pyramiden in Ägypten messen. Und tatsächlich liegt der Vergleich des Ehepaars Ceausescu mit den Pharaonen gar nicht mal so fern.
Die Ceausescus kamen einmal in der Woche, um den Baufortschritt zu überprüfen. Natürlich ging es dabei vor allem um die ästhetische Gestaltung, denn um die technischen Details haben sich ja schon die 700 Architekten gekümmert.
700 Architects were taking care of everything, so yeah.
Erklärt Anna-Maria Kopu, als wir durch die 150 Meter lange Galerie flanieren, die schon mehrfach als Filmkulisse diente. Dann verschluckt uns die gigantische Empfangshalle des Haupteingangs. Alles, wirklich alles, ist hier mit Marmor verkleidet. Auf monumentalen Treppen sollten hier die Ceausescus hinabschreiten, um ihre Staatsgäste zu begrüßen. Die Aura wirkt bis heute. Vorbei an 16 Meter hohen Vorhängen, von denen einer eine Tonne wiegt, geht es weiter durch das Labyrinth der Prunksucht, durch die bauliche Verkörperung von Ceausescus Größenwahn.
So, this is the Union Hall. Or the banquet hall, how they called it initially.
So, jetzt sind wir hier im Unionssaal für die Staatsbankette. Es ist mit 2200 Quadratmetern und 16 Metern Höhe der größte Saal des ganzen Palasts. Und noch ein weiterer Rekord: die Decke aus Glas, durch die Tageslicht hineinfällt. Manchmal wird erzählt, man könne die Decke öffnen und ein Helikopter könne darauf landen. Hört sich gut an, stimmt aber nicht. Dafür ist die Decke viel zu groß. Und da hinten liegt mit 1100 Quadratmetern übrigens der größte Teppich des Gebäudes. Um ihn auszurollen, braucht es mindestens 25 Leute.
It requires the strength of at least 25 people.
Die Orientierung haben wir an diesem Punkt unseres Rundgangs selbstverständlich längst verloren, sind erschlagen von Größe, Weite und Geschichte des Monsterpalastes. Unser Rundgang führt uns dann zum vorerst letzten Superlativ, der wie für das Mikrofon gemacht zu sein scheint.
Hopefully it's open. Okay. This hall has a very interesting and unique feature.
Diesen Saal zeichnet eine einzigartige Eigenschaft aus. Sie haben bestimmt schon den Hall bemerkt, oder? Dazu gibt es natürlich auch eine Geschichte. Für die großen Staatsempfänge sollten die Gäste sich am Rande der Saalwände aufstellen. Und wenn Elena und Nicolae Ceausescu den Saal betreten würden, sollten alle applaudieren, was durch den Hall noch einmal verstärkt und noch großartiger klingen würde. Oh, jetzt wird es hier gleich laut werden.
It's gonna get noisy now.
Hinter uns drängen schon die nächsten Besucher in den Saal. Heute gehört das einstige Haus des Volkes zu den meistbesuchten Attraktionen Rumäniens. Und tatsächlich ist der Palast eine Sensation in zweifacher Hinsicht. Als Gebäude der architektonischen Superlative und zugleich als massives Symbol einer diktatorischen Geltungssucht.
Auf einem Hügel in der ansonsten flachen Hauptstadt Rumäniens, da steht das bis heute größte Verwaltungsgebäude Europas, der heutige Parlamentspalast Rumäniens. Ein Palast der Superlative. Cornelius Wühlenkemper hat ihn sich für uns angesehen. Und von hier aus reisen wir nun zu unserem Nachbarland, nach Frankreich. Und hier halten wir erstmal fest, jährlich besuchen rund 3,5 Millionen Touristinnen und Touristen aus aller Welt das UNESCO-Weltkulturerbe Mont Saint-Michel in der Normandie. Schon im Mittelalter galt der Klosterberg als Merveille-Wunder. Und im Juni 2001 dann verließen die letzten Benediktiner aus Altersgründen den Mont Saint-Michel. Und seitdem leben hier Mönche und Nonnen der monastischen Gemeinschaft zu Jerusalem. Jetzt feiert der Klosterberg das 45. Jubiläum seines Status UNESCO, Weltkulturerbe der Menschheit. Mein Kollege Peter Kaiser war für uns dort.
Ein Meter pro Sekunde. Mit dieser Geschwindigkeit braust der Atlantik bei Flut in der Normandiebucht Mont Saint-Michel heran. Mit bis zu 15 Metern Tidenhub, dem Höhenunterschied von Hoch- zu Niedrigwasser, passiert hier eine der stärksten Gezeiten Europas. Über die Flut, die wie Pferde im Galopp zum Granitfelsen stürmt, erhebt sich seit mehr als 1000 Jahren La Merveille, das Wunder, der Klosterberg Mont Saint-Michel.
Wir spüren sehr stark, dass wir Teil einer langen Geschichte sind. Wir sind wie eine kleine Perle dieser großen Gebets- und Präsenzkette hier. Und es ist schön zu sehen, wie treu Gott uns war über dieses Jahrtausend hinweg.
Schwester Claire gehört den monastischen Gemeinschaften von Jerusalem an. Seit dem Jahr 966 und mit Unterbrechung bis ins Jahr 2000 lebten Benediktiner auf dem Mont Saint-Michel. Im Jahr 2001 lösten die Gemeinschaften die Benediktiner auf dem Klosterberg ab. Heute ist der Mont Saint-Michel Heimat von 4 Brüdern und 5 Schwestern der Fraternité Monastique de Jérusalem. Abt Pater Fabien Marie hat zuvor 7 Jahre in Köln gelebt.
Unser Orden ist ein Stadtorden sozusagen. Ja. Unser Charisma ist, in den großen Städten zu wohnen, um durch Liturgie, durch Arbeit Gott zu verkünden.
Hinter dem Haus der Silbermöwe sehen Sie die Bucht mit dem Sand, also Watt und ein bisschen Wasser. Und im Hintergrund die Küste der Normandie mit dem Hügel, mit der Stadt Avranches. Und da hat eigentlich die Geschichte von Mont Saint-Michel angefangen.
Cécile ist Fremdenführerin auf dem Mont Saint-Michel. Gern erzählt sie die Geschichte des Klosterbergs.
Im Jahre 708 lebte der Bischof Aubert dort. Und er hat 3-mal hintereinander Erzengel Michael gesehen. Aber das war die Nacht. Da glaubte es so ein Traum. Und er hat den Michael zuerst nicht zugehört. Und dann musste Michael 3-mal kommen und zum Schluss seinen Finger auf dem Kopf des Bischofs setzen. Und er hat der Legende nach ein Loch in dem Kopf gemacht.
In den 3 Erscheinungen, heißt es, habe der himmlische Gesandte dem Bischof befohlen, auf dem Granitfelsen im Atlantischen Gezeitenstrom im Département Manche eine Kapelle zu errichten. 300 Jahre später und nach dem Hundertjährigen und dem Hugenottenkrieg war auf dem gezeitenumtosten Granitfelsen ein Festungsbauwerk entstanden, das auch den protestantischen Angriffen standhielt. Der nur 300 Meter breite Granitfelsen war Gefängnis, Festung, Bollwerk und Kloster. Weithin sichtbar thront seit 1000 Jahren 155,5 Meter hoch über dem Ärmelkanal der vergoldete Erzengel Michael auf der Kirchturmspitze. Der Weg vom Fuß des Mont Saint-Michel bis hoch zur Spitze führt über 900 ausgetretene Treppenstufen. Oben angekommen dreht sich Cécile um und zeigt auf die Grand Rue unten, die Hauptstraße des Klosterbergs. Die Grand Rue mit den Souvenirshops, Omelette-Restaurants und teuren Hotels rechts und links ist die einzige Straße hier und...
Wir haben pro Jahr bis 3 Millionen Touristen, ja, und manchmal ist die Straße ganz voll. Jetzt können wir einfach laufen, Sie können Ihre Füße sehen, Sie können den Boden sehen, dann ist alles in Ordnung. Aber wir stehen jetzt an der Pfarrkirche.
Morgens, mittags und abends begehen die Nonnen und Mönche der Gemeinschaft ihre Messe hier. Einige Ordensmitglieder arbeiten halbtags in weltlichen Berufen. Was hat die jungen Schwestern und Brüder bewogen, an einen solchen Ort zu kommen? Schwester Nathanael.
We are here as to live a monastic life, of course, for us, but also for all those people.
Wir leben hier ein monastisches Leben, vor allem für die Leute, die Gott vergessen haben. Ich denke, dass wir hier sind, um den Leuten zu zeigen, dieser Platz wurde für Gott gebaut. Wir sind im 21. Jahrhundert, aber monastisches Leben ist nach wie vor möglich, überall in der Welt. Und Mont Saint-Michel ist der Finger, der in den Himmel zeigt. Und wir sind hier, um die Leute einzuladen.
Im Jahr 1979 nahm die UNESCO den Klosterberg in die Liste der Weltkulturerbe der Menschheit auf. Zugleich ist dieser Ort auch Teil des Welterbes Wege der Jakobspilger in Frankreich. Und der Ort ist ein Ort noch immer ungelöster Sagen und Geheimnisse. Etwa, dass der Heilige Gral in den Tiefen der Klosterkirche versteckt sein soll. Oder dass noch längst nicht alle Geheimgänge in den Tiefen der Abtei entdeckt wurden. mit ungeahnten Schätzen. Doch wie geht es der monastischen Gemeinschaft zu Jerusalem, wenn sie hier leben und wirken? Im Gegensatz zu anderen Orden, die eher zurückgezogen leben, ist dieses monastische Leben, auch wenn es hinter dicken Mauern entlang der Grand Rue stattfindet, ein anderes, sagt Pater Fabien Marie.
Ist immer das monastische Leben so ein Aspekt von Verborgenheit, dass man hier wohnt und betet und arbeitet, nicht um sich zur Schau zu stellen, sondern um ein Leben in der Einfachheit und in eine Trennung von der Welt zu leben, ja. Sich jetzt nicht, und das ist besonders unser Charisma, sich von den Leuten zu trennen, sondern sich vom Geist der Welt zu trennen.
Zum Abend verebbt der Touristenstrom und am Granitgrund des Klosterbergs braust der Atlantik heran und füllt das Watt mit der See. Auf dem Mont Saint-Michel brennt Licht. Dort sitzen sie in der Klosterkirche, in weiße, lange Mäntel gekleidet, die jungen Männer und Frauen, und singen Gottes Lob, wie seit 1000 Jahren.
Das UNESCO-Weltkulturerbe Mont Saint-Michel in der Normandie. Schon im Mittelalter und bis heute gilt es als Wunder. Mein Kollege Peter Kaiser war für uns dort. Und damit endet der heutige Sonntagsspaziergang. Wenn Sie wollen, dann hören Sie ab kommender Woche wieder einen Sonntagsspaziergang, dann mit meiner Kollegin Laura Kingston. Am Mikrofon verabschiedet sich noch einmal Susan Sari mit den Worten der Dichterin Mascha Kaleko. Sozusagen grundlos vergnügt. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen, dass Amseln flöten und das Imsen summen, dass Mücken stechen und das Brummer brummen, dass rote Luftballons ins Blaue steigen, dass Spatzen schwatzen und dass Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht. Dass Herbst dem Sommer folgt und glänzt dem Winter, gefällt mir wohl, da steckt ein Sinn dahinter. Wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen, man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich, das ist des Lebens Sinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter. Die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt. An solchem Tag erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel fährt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selbst liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne. Dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich mich freue. Thank you.